Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und ich bin ja ungern jemand, der sagt, ich hab's ja gewusst, ich hab's angekündigt, aber ohne mir zu sehr selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, ich habe angekündigt, dass Bordeaux gegen Toulouse in diesem Champions Cup Halbfinale die Favoritenrolle hat. Und sie haben nicht enttäuscht. Oscar, ein spektakuläres Spiel im Champions Cup Halbfinale zwischen dem amtierenden Meister und den aufstrebenden Emporkömmlingen aus Bordeaux, wenn man es so nennen kann. Wie hast du das Spiel gesehen und ist dieser Sieg für dich überraschend?
Ja, generell, was ein Champions Cup Wochenende. Ja, die Gruppenphase überstanden und jetzt kriegen wir unser europäisches Top-Rugby. Leinster kommen wir sicherlich auch noch drauf. Aber erst einmal dieser Sieg von Bordeaux. Etwas, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe wirklich gedacht, Toulouse gewinnt mit 40 Punkten, wie letztes Jahr im Finale, so mäßig. Das wird eine einseitige Nummer, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Also man muss wirklich sagen, Bordeaux in den wichtigen Spielsituationen immer da gewesen, aggressiv gespielt, super verteidigt auf der Linie mit 15 Mann. Und Toulouse hat dafür einfach keine Antwort gefunden. Und es wäre, glaube ich, auch verkürzt zu behaupten, das liegt nur daran, weil Dupont, Ramos und Kingon gefehlt haben. Ich glaube, man muss wirklich einfach sagen, Bordeaux hat sehr gut und sicher verteidigt, war top vorbereitet und hatte in der Offensive einen Jalibert, der sicher den einen oder anderen Kritiker nach diesem Spiel verstummen lassen hat.
Ja, also sicherlich eins der besten Spiele seiner Karriere. War ja schon fast überraschend, dass er dann irgendwie zur 65. oder so ausgewechselt wurde. Einen der, gab diese eine Szene, wo er den Achter von Toulouse als Scrum-Half, den Achter von Toulouse am Pick-and-Go zurückgeschoben hat. Dieser Einsatz von Bordeaux war schon wirklich beeindruckend. Der dritte Sieg die Saison übrigens gegen Toulouse. Haben ja auch in Toulouse gewonnen und auch das Rückspiel gegen eine in Fairness etwas rotierte Toulouse-Mannschaft an gleicher Stelle im großen Fußballstadion von Bordeaux gewonnen. Auf den Tribünen kann man fast sagen, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn beide Teams als Hauptfarbe rot haben, aber es wirkte recht ausgeglichen, also es wirkte jetzt gar nicht mal so, dass Bordeaux den großen Heimvorteil gehabt hätte. Auch das Spiel an sich und daran scheiden sich so ein bisschen die Geister. Statistisch gesehen beide Teams relativ gleich auf. Die haben sich da nicht so viel genommen, trotz des am Ende relativ großen Abstands von 35-18. Aber Bordeaux hat auch über das Spiel hinweg deutlich besser gewirkt. Auch wenn sie statistisch gesehen zumindest nicht waren.
Ja, so, ich glaube, Bordeaux war realistischer. Die Chancen eiskalt genutzt und Toulouse hat einfach nicht gepunktet, ne? Das muss man einfach so klar sagen. Hat halt diese letzte Durchschlagskraft gefehlt. Ich fand auch zum Beispiel Saito, als er dann eingewechselt wurde, also die Replacement Nummer 9 von Toulouse, hat ein super Spiel gemacht, das Spiel super, super schnell gemacht. Aber ich hatte phasenweise das Gefühl, dass er das Spiel zu schnell macht für die Stürmer von Toulouse. Also etwas, was man selten sieht. Und dann haben sie halt das Tempo verschleppt, die Chancen nicht genutzt. Und Bordeaux konnte das gut verteidigen. Und das muss man so sagen. Also ich kann schon verstehen, Entermark hat ja nach dem Spiel gesagt, für mein Gefühl war Bordeaux heute nicht besser. Und ich kann das schon verstehen, dass man das sagt und auch unterschreibt. Aber ich glaube, man kann sagen, Bordeaux war an diesem Tag einfach kaltschnäuziger und hat im richtigen Moment abgeschlossen.
Ich glaube auch gerade gemessen an diesen beiden Versuchen, die, glaube ich, in allen Highlight-Reels gelandet sind, in der ersten Halbzeit der Versuch nach dem Vorball von Miafu in der, ich weiß gar nicht, ob es schon in der 22 von Bordeaux war oder kurz davor, aber der spektakuläre Konter, der dann daraus in dem Versuch resultiert und auf der anderen Seite dann direkt nach dem Wiederanpfiff vom Kickoff aus auch wieder direkt zugeschlagene Sache, die...
Also du meinst den Versuch zum Anpfiff der zweiten Halbzeit von Bielbari?
Ja. Also, ja, man gelegt hatte dann, glaube ich, Pizamu, aber ja, der Versuch war Bielbiaris Versuch. Ich meine, es ist natürlich, ich finde es ein bisschen schwierig, bei den anderen Ländern wird der Wiederankick ein bisschen wie im Siebener als als Standardsituation gesehen und genutzt und versucht, den Ball, um zu versuchen, den Ball wieder zu erobern. Das ist in Frankreich ja eher oder tendenziell eher selten. Aber das darf trotzdem eigentlich auf dem Niveau und der Form nicht passieren. Man, ne? Peter Aki, der da ein bisschen zu zögerlich ist gegenüber Bielbiaré, finde ich. Und ihm dann eben auf außen diesen Raum lässt, den er nutzt.
Ja, ist vor allem deswegen interessant, weil Bordeaux statistisch zwischen der 40. und 60. Minute am meisten Punkte bekommt. Und mit diesem, ja, mit diesem Versuch nach dem Kickoff sofort, 30 Sekunden danach gefühlt, da hast du das Selbstvertrauen natürlich wieder bei 100%. Da kann dir gar nichts mehr passieren. Da kommst du mit breiter Brust aus der Kabine, legst sofort einen Versuch. Ja. Was soll da noch anbrennen? Und das war, ja, es hat mich extremst überrascht, dass Toulouse es nicht geschafft hat und auch solche Fehler gemacht hat. Ja, auf der anderen Seite haben sie jetzt vielleicht nur noch einen Wettbewerb, auf den sie sich konzentrieren müssen. Aber gut, die Titelverteidigung ist damit gescheitert.
Ja, und kein dritter Titel in Folge. Ist ja aber auch ganz schön. Ich meine, sie werden... Ich muss tatsächlich nochmal nachgucken. Ich weiß nicht, ob... meine, vielleicht, um jetzt mal nicht vorwegzugreifen, es war das Spiel am Sonntag. Am Samstag gab es ebenfalls ein recht spannendes Spiel.
Erstmal, Marc, hast du es überhaupt gesehen oder nicht?
Ich habe es in Teilen gesehen.
Also, da musste ich dich schon unbedingt fast rügen, weil dieses Spiel, das war also wirklich eins der besten Rugby-Spiele, was ich seit langem gesehen habe. Ich fand es persönlich auch besser als Bordeaux-Toulouse. Diese Leinster Tigers-Mannschaft, was ist die ein Rugby-Spiel? Das ist unglaublich. Das muss man wirklich sagen, wie schnell. Ich meine, Leinster hatte in diesem Spiel eine Tackle-Completion von 60%. Ich glaube, sie haben fast 40 Tackles gemisst. Unglaublich. McCarthy 7 Tackles, Sam Prendergast 5, Ringrose glaube ich auch 5. Unglaublich, aber das nicht, muss man in Relation zu packen. Das Team, was aktuell am schlechtesten verteidigt auf die gesamte Saison gesehen ist, sind die Fiji Ndura und die haben 82% Tackle Completion. Nur um einmal in Relation zu setzen, wie wirklich schlecht Leinster in diesem Spiel individuell verteidigt hat. Das lag aber auch daran, dass Leinster mit einer Energie gespielt hat, mit einem Spielwitz gespielt hat, den ich wirklich noch nie gesehen habe. Also dieser Pollock, ich weiß nicht, was der vor dem Spiel nimmt, aber was der eine Energie hat. Der Mann macht 24 Tackles und dann legt er noch Versuch, rennt durch die Gegend, hittet, holt 2 Turnover. Das ist unglaublich. Also der muss aufpassen, dass er mit 27 noch fit ist. Also das ist also wirklich so eine Talente des... Ja, das ist so ein bisschen der Jamin Jamal oder wie heißt der Typ, der aktuell bei Barcelona spielt mit 17. Das ist so ungefähr ist ein Kaliber. Das ist unglaublich, sowas zu sehen. Also, ja. Und das ist, glaube ich, auch das, wie sich Rugby entwickelt. Schneller, Antritt, stärkere Spieler mit Offloads den Ball am Leben behalten, Quick-Taps. Und Leinster verliert zu Hause mit so einer desaströsen Verteidigung. Sicherlich, es gab diesen einen Versuch, der für eine Kontroverse geführt hat. Ich weiß nicht, Marc, kannst du uns da vielleicht mehr zu sagen?
Ja, ich nehme an, du meinst den ganz am Ende des Spiels?
Genau, der sozusagen abgelegt wurde und dabei die Fahne berührt hat.
Ja, also James Lowe attackiert auf der 5-Meter-Linie von den Saints ganz am Ende des Spiels. Wie gesagt, wenn Leinster den Versuch legt, sie haben sich entschieden, auf die Gasse zu gehen, statt auf die Stangen zu kicken und kommen dann eben am Ende in dieser Szene raus und er wird getackelt und dann kommt eben diese strittige Szene, die ich auch nicht hundertprozentig auflösen kann, aber es wirkt so, dass der Ball vom Knie, vom Saints-Verteidiger in Richtung der eigenen Mahllinie geht und dort berührt er potenziell die Auslinie, hauptsächlich aber die Mahlstange, die ja nicht zum Aus zählt und wird dort von, weiß gar nicht, ob ich von Lowe selbst oder von einem seiner Mitspieler der dann die Hand drauf tut. Nach langem Hin und Her gibt es eine gelbe Karte für den Verteidiger und der Versuch wird nicht gegeben. Ich muss persönlich sagen, meine, es ist jetzt ein Podcast, kein Videopodcast. Man könnte sonst die Szene natürlich nochmal zeigen. Ist immer ein bisschen schwierig, das zu erzählen, aber ihr habt es sicherlich auch gesehen. Für meine Begriffe muss ich ehrlicherweise auch sagen, dass ich es für einen Versuch gehalten habe.
Ich auch, ja. Oh.
Ich bin kein Schiedsrichter, also der Mann in der Mitte auf dem Feld wird mehr wissen als ich. Aber manchmal ist es ja auch so, das hatten wir ja durchaus auch schon, dass zum Zeitpunkt des Spiels die entscheidenden Bilder ja auch einfach noch nicht zur Verfügung stehen oder standen. Aber ja, das ist sicherlich eine Sache, die noch eine ganze Weile diskutiert werden wird. Am Ende gilt die alte Rugby-Weisheit: Wenn du für deinen Sieg auf eine Schiedsrichterentscheidung angewiesen bist, dann warst du wahrscheinlich den Rest des Spiels über nicht gut genug.
Wobei man Leinster in allen Ehren halten lassen muss. Die haben auch gut gespielt und es gab halt einige Kontroversen, die nachher in den irischen Medien so rauf und hoch und runter gingen, warum zum Beispiel Barrett nicht gestartet hat. Ja, also du hast einen der besten Backs der Welt und der sitzt auf der Bank und kommt rein für 20 Minuten für irgend so jemanden, von dem ich auch nie gehört habe auf der 14, bei aller Liebe. Also das ist halt nicht dasselbe Kaliber wie Jordy Barrett. Ja. Da habe ich dann irgendwie gelesen, dass dann der Verband wohl gesagt hat, nein, der Spieler muss spielen, um den zu entwickeln. Wo ich mich frage, ist ein Champions Cup Halbfinale, da entwickelt man keine Spieler, sondern das gewinnt man.
Ja.
Es sahen auch viele irische Fans oder generell Supporter ähnlich. Hat also für Kontroversen gesorgt und ich glaube, dass sich Leinster mal wieder so um eine Chance gebracht hat, diesen Titel zu gewinnen. Also sie haben jetzt die Finale in Folge verloren und jetzt dann wieder, aus welchen Gründen auch immer, hat man nicht das beste Team aufgestellt. Und dann auch noch ein bisschen Pech gehabt und dann vielleicht auch mal einen schlechten Tag in der Verteidigung erwischt. Und dann spielt man gegen einen Sens, die motiviert sind, bis in die Haarspitzen mit einem Pollock, der sie anführt, der was ich genommen hat vor dem Spiel, dass er einfach nicht müde wird, der Mann wird nicht müde. Und dann verlierst du zu Hause. Und das, nachdem sie ja die beiden Spiele davor mit 50 Punkten zu 0 gewonnen haben, zu 0, weil die Verteidigung 1A war. Das ist wirklich schwer zu erklären, wie sowas passieren kann.
Ja, also ich bin wirklich, wirklich gespannt. Also ist für mich die deutlich größere Überraschung als Bordeaux. Es ist auch dahingehend ein bisschen spannend. Wir haben zwei französisch-englische Duelle in den beiden europäischen Finalspielen. Die Northampton Saints sind Tabellensiebter. Siebter der Premiership, die ja als Liga ohnehin jetzt nicht ganz so stark ist wie die anderen Ligen im globalen Vergleich. Eine sehr gute Liga, aber eben halt hinkt ein bisschen her vom Gefühl. Und die Saints als Tabellensiebter stehen im Champions Cup-Finale, während der Tabellenerste, der 28 Punkte mehr auf dem Konto hat nach 15 Spielen, 28 Punkte mehr auf dem Konto, in Anführungszeichen nur im Finale des Challenge Cups steht. Auch eine Sache, die man vor Beginn der Saison wahrscheinlich nicht hätte erklären können. Zu Bath kommen wir sicherlich gleich. Ich bin sehr gespannt. Die Saints...
Wollen wir, wenn wir noch... Also mach du erstmal Saints, weil ich habe gedacht, wenn wir schon bei Toulouse sind, dann gibt es ja nochmal eine lustige Anekdote. Aber guck du erstmal.
Ich bin sehr gespannt. Ich drücke Bordeaux aus zweierlei Hinsicht die Daumen. Die Saints sind schon mal Europameister geworden, und zwar in 99, beziehungsweise eher in 2000, in der Saison 99, 2000. Ich glaube, die meisten von uns erinnern sich an das verlorene Finale gegen Leinster im Millennium Stadium. 2011 mit einer der besten Karriereleistungen von Johnny Sexton damals und von Brian O'Driscoll. Der guten alten Hochzeit, die ist ja Bordeaux auf der anderen Seite in seinem zweiten großen Finale, in seinem ersten europäischen Finale. Ich meine, jetzt bin ich natürlich generell nicht objektiv, muss man ja auch in Werne sagen, aber bin sehr gespannt, was Bordeaux aus dieser Chance macht und wie sie sich vor allem auch die nächsten Top-14-Spiele angehen.
Du sagst also, Bordeaux gewinnt?
Ja, aus purem Zwang dieses Podcasts.
Gut, dann sag ich Leinster, die Saints gewinnen. Ich sag, die Saints gewinnen plus 10. Einfach, weil die Liga ist jetzt vorbei für die. Die können nicht absteigen, können aber auch nichts mehr gewinnen. Und konzentrieren sich jetzt voll und ganz eben auf diesen Champions Cup. Und ich meine, letztes Jahr haben sie die Liga gewonnen in England. Dieses Jahr außer Spesen nichts gewesen. Also reißen sie was auch im europäischen Wettbewerb. Das ist meine Vorhersage.
Bordeaux muss sicherlich noch managen. Sie haben das Halbfinale noch nicht sicher. Toulon ist ihnen sehr dicht auf den Fersen. Toulouse wird auch sehr spannend, weil die können sich jetzt wirklich sehr auf die Playoffs vorbereiten. Und sie müssen eigentlich auch gewinnen, denn du hast gerade schon angesprochen, sie haben mehr als ein Halbfinale in den letzten Wochen und Tagen liegen lassen. Ja.
Ja, also wir haben ein... Ja, ich habe es heute nur kurz auf Instagram gesehen. Ja. Konnte es irgendwie nicht ganz glauben, aber scheinbar dazu stimmen, denn Marc hat es hier Fact gecheckt. Blues fällt auf Betrug rein und verliert zwar 10.000 Euro. Und jetzt will ich Marc wissen, wie. Wie kann ich den Verein, wie kann ich 200.000 Euro erbeuten? Was muss ich tun?
Indem man nicht ganz up-to-date mit seinen SoSafe-Programmen ist. Alle, die in einem Bürokontext arbeiten und mit Microsoft zu tun haben. Mein Beileid erstmal an dieser Stelle. Aber wir kommen alle nicht drum rum. Ja, anscheinend war es so, dass man mit einem Bauunternehmer zusammenarbeitet, unter anderem natürlich für Stadionplanung. Und die eben gesagt haben, ja, unser oder haben eine E-Mail bekommen angeblich von diesem Unternehmen, dass sich die Kontonummer geändert hätte. Und da haben sich natürlich direkt in Handlung umgesetzt und die Kontoadresse eingegeben und gezahlt und erstmal eine Woche nichts gehört oder ein bisschen länger, bis sich dann dieses Unternehmen gemeldet hat und gesagt, ja, Leute, warten, könnt ihr denn bitte mal zahlen? Und darüber ist es dann aufgefallen. Da war das Geld natürlich schon, man ja generell, sobald es abgebucht ist, kriegst du es eigentlich ja nie wieder, aber da war das Geld natürlich schon über alle Berge. Ich habe gelesen, dass diese Betrüger, man hat wohl eine gewisse Vorstellung davon, wer es sein könnte oder gewesen sein könnte. Die hätten wohl 15 Millionen Euro erbeutet insgesamt. Aber
das ist eine stolze Summe.
Damit kann man schon mal arbeiten. Ne? Den zweiten Vorfall haben sie dann glücklicherweise abgewehrt, in Anführungszeichen. Da hat sich wohl jemand als Präsident ausgegeben und gesagt, ich möchte jetzt Geld vom Vereinskonto abheben. Bitte überweist es mir. Und da, so dumm waren sie dann auf anderen Seite, aber eben dann auch nicht. Was ja immerhin etwas ist.
Immerhin etwas. Wenn wir schon bei Geld sind, kommen wir vielleicht mal zu Nizza, die ja aus der dritten Liga aufsteigen müssen, viel Geld in neue Spieler, große Namen investiert haben. Ob sich das auszahlen wird, das wird man sehen. Aber an der Seitenlinie steht der Trainer jetzt schon fest. Er heißt Gareth Barber und wird ab der nächsten Saison die Männer von der Côte d'Azur in die zweite Liga coachen, oder?
Ich bin mal sehr gespannt. Also ich meine, der Kader ist natürlich, wie er ist. Es ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Annennung. Der Mann hat seine zweite Station als Cheftrainer im 15er. Die letzte ist aber eben halt auch schon 13 Jahre dann her, naja, 12. War mal bei den Cardiff Blues, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hat danach unter anderem, ich glaube, daher werden ihn die meisten kennen, 5 Jahre lang hat von Ben Ryan die Fiji Sevens übernommen nach den Olympischen Spielen und sie dann 5 Jahre gecoacht und ist seitdem Assistant Coach in, oder Skills und Backs Coach in Edinburgh, wo er sicherlich einen guten Job macht. Ich glaube, das kann man auch von der Seitenlinie sehen, wie offensiv Edinburgh spielen kann. Aber es ist eben schon sehr, sehr lange her, dass er ein 15er-Team gemanagt hat. Und ich bin sehr gespannt, wie er das meistern wird.
Ja, ich denke, er ist auf jeden Fall qualifiziert für die dritte Liga. Ja. Er kann Englisch sprechen, ob er Französisch sprechen kann. Das ist sicherlich nicht so wichtig, wenn man sich den Kader anschaut. Es sind genug Spieler, die dem Englischen mächtig sind. Denke ich doch, dass auch mal dieser Personalie, die jetzt ihren Weg gehen werden, Richtung Pro de Deux, alles andere würde mich wirklich wundern. Eine weitere News, die wir in der letzten Folge schon ein bisschen angesprochen hatten, ne, der Finaltag der Frauen und das Finale der Elite A also der ersten Liga, dem Pendant zum Top 14, war noch nicht bekannt gegeben. Das gibt es jetzt. Das wird nämlich am 31.05. um 16:45 Uhr im Stade Marcel Michelin stattfinden, nach dem Spiel der Herren Clermont gegen Paris. Ist dann das letzte reguläre Spiel der Saison, oder? Oder das, nee, das vorletzte. Das vorletzte. Wir haben da auch ein Auswärtsspiel in Montpellier. Genau, wird eben ein Anschluss daran stattfinden. Natürlich ebenfalls von Canal Plus übertragen. Und da besteht natürlich die Hoffnung, dass man es schafft, dadurch, dass ja, man eben schon fürs 14-Uhr-Spiel der Männer ja, noch ordentlich Publikum halt hat, was im Stadion bleibt, um sich dieses Spiel anschauen zu können. Ich gehe auch davon aus, dass es die Tickets dafür gratis gibt. Also wer eben ein Ticket fürs Herrenspiel hat, kann dann auch zum Spiel der Damen kommen. Das ist eine super Idee, weil man einfach den Sport fördert, weil man dann hoffentlich wieder 10.000, 15.000 Zuschauer hat für so ein Finale der Frauen, was wirklich viel ist, was nicht selbstverständlich ist. Im besten Fall ja vielleicht sogar 18.000, dass einfach alle da bleiben und sich das Spiel mit anschauen. Das wäre zu hoffen und ich glaube, es ist eine gute Initiative, ja, den Damen so eine Bühne zu geben, die sie verdient haben.
Chancen stehen auch, naja, ganz okay, dass Romagnat, also ASM Romagnat, Clermont Rugby, wie auch immer, im Finale dann stehen werden, was natürlich auch nochmal sehr, sehr schön und sehr wichtig wäre, um die Zuschauer oder die Fans im Stadion zu halten. Vielleicht, weil wir jetzt seit die Nationalspielerinnen nicht mehr dabei sind, auch nicht mehr über die erste Liga geredet haben, weil ich es ehrlich gesagt witzlos finde. Die Ergebnisse waren, also es gab zwei Überraschungen. Bobigny hat gegen Toulouse gewonnen und Grenoble hat Bordeaux die erste Saisonniederlage zugeführt. Aber man muss natürlich auch in Fairness sagen, Bordeaux fehlt von der Starten 23, fehlen gefühlt 25 Spielerinnen. Ist halt, ja, ist halt nicht unbedingt messbar, ne? Aber bei den zwei Saisonspielen, die noch ausstehen, hat Grenoble zwar noch Außenseiterchancen, in die Playoffs zu kommen, aber eigentlich stehen die Teams fest. Nee, haben sie nicht mal. Die Teams stehen in jedem Fall fest. Toulouse sind auf Platz 4, Romagnat auf Platz 3, Blagnac auf Platz 2 und Bordeaux mit 11 Punkten Vorsprung auf Platz 1. Es ist fest davon auszugehen, dass Bordeaux sich einen Platz im Finale sichern wird. Stand jetzt könnten sie dann eben dort auf Clermont bzw. Romagna treffen, die Stand jetzt aber auswärts in Blagnac spielen müssten. Bordeaux würde im Halbfinale, wir kennen das Thema, auf Toulouse treffen. Aber so viel dazu.
Wenn wir
Sobald
schon
es
bei,
dort in die Playoffs geht,
weil wir schon bei,
kommen wir in jedem Fall wieder dazu. Ja,
nee,
Entschuldigung.
alles gut, wenn wir schon bei Playoff-Spielen sind, gibt es ja nochmal die zweite Liga der Herren im internationalen Wettbewerb, den Challenge Cup, die Europa League des Rugbys. Und ja, auch da ein englisches Duell und ein französisches. Im englischen Duell, wenn man das so sagen darf, zumindest englischsprachigen, möchte niemandem zu nahe treten, setzen sich die Männer aus Bath durch. Ja, die Tabellenführer der Premier League, ja doch, wie heißt das? Premiership? Premiership ist im Englischen, ne?
Premiership.
Nicht Premier League ist Fußball, sorry. Ja, setzen sich auf jeden Fall durch, relativ eindeutig, auch auswärts und nicht auswärts, weiß gar nicht, wo das stattgefunden hat. Aber gewinnen deutlich 24 zu 8, ne, zu 39 gegen Edinburgh. Ja, wie gesagt, also Bath wird ihrer Favoritenrolle gerecht, spielt ein super Rugby mit Finn Russell, mit einem brutalen Hintermannschaft, einem starken Sturm und treffen im Finale auf Lyon, die sich im französischen Duell gegen Racing durchsetzen, 29:15. Und um das schon mal vorwegzunehmen, ich glaube auch, dass Bath dieses Spiel gewinnen wird, dieses Finale.
Ja,
Sogar deutlich, ja,
würde ich auch
plus
von ausgehen.
24.
Ja, also mindestens 15 Punkte Vorsprung würde ich auch von ausgehen. Lyon haben den Challenge Cup schon mal gewonnen. Muss auch in Fairness sagen, also das war der Teil, der mich fast ein bisschen mehr überrascht hat. Es waren fast 16.000 Leute im Stadion für dieses Spiel. Bei A Challenge Cup und B nicht unbedingt dem attraktivsten Gegner, was jetzt gar nicht mal was mit Racing als Team zu tun hat, aber es ist ein Verein, der A keine Auswärtsfans wirklich mitbringt und B auch als Gegner nicht so ganz attraktiv ist. dafür ist es eine echt, echt gute Quote. Also, kurz, ich meine, das sind Klischees. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Racing kein Zuschauermagnet ist. Explizit ausgesprochen hat es eigentlich nur Mourad Boudjelal, als er noch Präsident von Toulon war, hat er gesagt, er würde gerne mehr Spiele in größeren Stadien spielen, aber gegen Racing kannst du nicht im Velodrom spielen. Was ich ein bisschen hart fand, aber ja, wahrscheinlich korrekt. Aber ja, echt gute Zuschauerzahlen, das muss man Lyon wirklich zugutehalten, dass der Rugby sich dort weiter verankert und dieses Team weiter wächst und vor allem der Verein auch wächst. Und das möchte ich ihnen wirklich positiv zugutehalten. Racing, die ja sonst eigentlich gar nicht mehr so viel zu spielen haben, wofür sie spielen könnten, überraschend mau in diesem Spiel gegen Lyon, die das Spiel eigentlich sehr gut kontrolliert haben. Trotz, ja, möchte nicht sagen, dass das Team sehr viel unerfahrener war, weil das stimmt nicht ganz. Aber trotzdem, Racing mit einer sehr erfahrenen Mannschaft, vielleicht nochmal kurz am Beispiel, ist dann schon sehr eklatant, weshalb ich mir das rausgeschrieben habe. Owen Farrell war Kapitän für Racing. 388 Profispiele für Saracens, England und die Lions. Kapitän für Lyon, Noah Zinzin mit 4 Profispielen. Das ist schon, ja, nicht ganz, etwas mehr als ein Zehntel. Ne? Ja, sehr überraschend, dass Racing dann dieses Spiel nicht besser kontrolliert haben. Am Ende ein bisschen Disziplinprobleme gehabt. Aber überraschend, dass
Racing. Sagst du, der Colasso-Hype ist vorbei? Weil es lief ja wirklich gut die letzten Wochen. Man hat also auch Papillon auswärts geschlagen, dann in der Liga verloren, also im Europapokal gewonnen. Auswärts, dann in der Liga verloren, jetzt wieder verloren. Weil es sah auch mal wirklich gut aus. Haben wir, glaube ich, 4 Spiele in Folge auch gewonnen.
Ja. Ich weiß es am Ende nicht. Es ist, ich kann mir vorstellen, dass es für einen Spieler wie Owen Farrell ist, einfach ein bisschen schwer ist, sich für einen Challenge Cup zu motivieren. Aber, na gut, meine Colasso-Hype, ja, meine, er scheint ja wirklich was verändert zu haben. Aber er ist jetzt nicht unbedingt ein Trainer, der dafür bekannt ist, ein Taktikgenie zu sein. Das ist nicht das, womit er sein Geld verdient. Und wenn du einen Verein wie Lyon hast, die ja ebenfalls gut funktionieren, die ironischerweise auf dem schnellen Untergrund, die haben ja auch einen Kunstrasenplatz, oder mit diesen schnellen Untergründen auch einfach besser klarkommen als Racing, die ja theoretisch selber auch einen haben. Aber das Gefühl seit Jahren eigentlich ist, dass er für ihr Team eher kontraproduktiv ist. Es ist schwer zu sagen. Persönlich bin ich nicht überzeugt, dass Colasso ein guter Trainer ist. Er hat in Toulon nicht überzeugt. Er hat in La Rochelle hat er eine ganze Zeit gut funktioniert, aber seit er aus La Rochelle weg ist, hat er in all seinen Trainerstationen nicht mehr überzeugt, ob es Toulon war, ob es Montpellier war. Und ich glaube, auch in Racing wird der Hype eher früher vorbei sein als später. Zumal man überlegen muss, was es für andere Alternativen gibt. Und ich glaube, es gibt durchaus andere Alternativen. Aber gut, das ist vielleicht jetzt schon wieder pure Spekulation.
Wir bleiben gespannt. Marc wird das für uns beide beobachten. Und damit kommen wir zur National, die Barrage-Spiele hatten. Das sind also die Spiele dann für die nicht direkt Qualifizierten, um sich fürs Halbfinale zu qualifizieren, wo dann die vom 3. bis zum 6. Platz eben die beiden Halbfinalisten ausgespielt werden, die dann auf den Erst- und Zweitplatzierten treffen. Die gesamte Barrage in der Carcassonne 18-0 sich gegen Albi durchsetzt. Ein Ergebnis, was auf den ersten Blick unspektakulär ist, aber durchaus interessant, gerade für Marc, denn das heißt, wir sehen die Saison ein drittes Derby. Carcassonne trifft auf Narbonne zum National-Halbfinale. Und wenn das noch nicht genug ist, während des Spiels wird sogar in die Heimkabine eingebrochen. Das ist ja auch gar nicht so einfach in Kack. Also, wie kann das sein? Marc, hast du mehr Informationen? Hast du da den Funk angeschmissen?
Ehrlicherweise nicht. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass im, ach Gott, wie heißt denn das Stadion? Albert Dumec, heißt es so? Dass dort Dinge passieren. Ich kann mich erinnern, in ihrer letzten Pro-Deux-Saison, dass die Spieler nicht in die Kabine gekommen. Nee, das war andersrum. Der Videoschiedsrichter ist nicht mehr, ist nach der Halbzeitpause nicht mehr zurück in seinen Bunker gekommen. Das war, glaube ich, so rum.
Man hat mal ausgeschlossen.
Da gab es zwei, dreimal irgendwie solche kuriosen Situationen. Ich meine, am Ende des Tages, es ist schon, also, ich meine, du hast es selber erzählt, du kennst die Erfahrung, du bist auch ohne Kontrolle etwas später während des Spiels ins auf Stadiongelände gekommen. Ich muss auch sagen, ich habe das Spiel ja auch von der Haupt- bzw. Pressetribüne verfolgen dürfen. Also nicht das Spiel, aber Spiele in diesem Stadion. Es ist jetzt nicht so, als wäre dieses Stadion eine gut abgesicherte Fort Knox-Alternative.
Ja, aber viel wichtiger ist doch, was will man überhaupt in der Kabine klauen? Da ist doch nichts.
Naja, Handys von den Spielern haben sie wohl geklaut. Also 12, 13 Handys haben sie wohl mitgehen lassen.
Ja, aber ich habe, also ja, gut, da habe ich nicht, ja gut, Handys, ja gut, das ist natürlich immer ärgerlich, ne, aber bis auf die Handys, da ist ja nichts, was wollen sie die Sportschuhe klauen, also die stinkenden Stiefel da mitnehmen, bei aller Liebe, da bringt da gar nichts. Also wir haben wohl auch bei uns im Verein Leute, die Schuhe klauen, denn, ja, meine, also ich weiß nicht, vielleicht werde ich auch nur von jemandem geärgert, denn meine Gewichtheberschuhe, immer nur die rechte Seite fehlt seit einigen Wochen, ist nicht auffindbar. Und auch die Turnschuhe von Oda, unser Nummer 10, fehlen auch und werden nicht gefunden. Entweder gibt es jemanden, der rechte Schuhhälften sammelt, oder uns wird ein gemeiner Streich gespielt haben. Aber die Handys sind noch da, von daher, ja, Handys haben sie eingesagt, ist natürlich nicht so schön.
Ja, ich meine, es ist natürlich, du hast bei diesem kleinen Verein, hast du natürlich ein eklatantes Problem. Das Geld ist nicht da für Profis. Oder meine, ich möchte jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, aber in allermeisten Fällen sind Sicherheitsfirmen ja auch keine Profis, sondern, naja, angeheuerte Leute. Ne? Das Problem bei diesen kleinen Vereinen ist, die haben aber keine Sicherheitsfirma für diese Dinge, sondern Freiwillige.
Und die wollen ja alle das Spiel sehen.
Die wollen alle das Spiel sehen. Entsprechend ist dann der ein oder andere Posten vielleicht auch nicht dauerhaft besetzt. Und ich meine, am Ende des Tages muss man natürlich auch in Fairness sagen, wir reden hier über oftmals über ältere Menschen, die sollten sich vielleicht auch professionelle Einbrecher nicht in den Weg stellen, sondern nur die Polizei rufen. Ich sage jetzt ältere Menschen, professioneller Sicherheitsdienst sollte das tun, aber ein Ehrenamtlicher sollte sich generell nicht für ein Handy
stechen lassen.
Körperlich. Ja, also das muss vielleicht generell nicht sein. Aber ja, Carcassonne ist gefühlt, ist immer schon mal wieder was passiert. Ich meine, es ist halt einfach auch ein altes Stadion.
Ja, aber ich glaube halt, dass die Kabinen nicht abgeschlossen waren, weil die Kabinen sind ja so außen herum. Ich kenne das auch nach dem Spiel, konnte ich da auch einfach reinmarschieren. Ich habe ja einen Kumpel, ich kenne einige, die für die Mannschaft auch spielen. Das wurde auch nicht kontrolliert. Da habe ich halt auch mal die Kabine gesehen und deswegen kam irgendwie diese sofortige Frage, was klaut man aus dieser Kabine? Klar, da hatten 13 Handys, aber was machst du mit den 13 Handys? Und so?
Ja, mit dem Handy kann man schon viel anstellen. Ja,
aber müssen Leute selber wissen. Das ist, keine Ahnung.
Ja, ich meine, was heißt, müssen die Leute selber wissen? Im Idealfall nicht, ne?
Also, im Idealfall unterlässt man sowas.
Ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und sage, dass Diebstahl schlecht ist. Hot Takes, die wir heute wieder im Podcast raushauen.
Das wird viral gehen. Damit provozieren wir dann richtig. Klaut Leuten keine Handys.
Ich glaube, dafür werden wir gecancelt.
Mindestens. Was glaubst du denn, wer gewinnt? Carcassonne, Bonn? Gib mal, dass wir hier auch mal einen Tipp ab. Dann gebe ich auch einen Tipp ab.
Ich meine, auch da, du weißt, dass ich nicht ganz frei in der Entscheidung bin. Der Bonner hat viele Verletzte. Auf der anderen Seite wissen sie auch, was das letzte Mal, also vor zwei Wochen, drei Wochen in diesem Duell passiert ist. 8.000 Tickets sind jetzt schon weg. Ich glaube, es werden noch mal 1.000, 2.000 mehr.
Für dritte Liga,
die ganze,
ne?
Stadt nach, ja, dritte Liga. Nach allem, was ich gesehen habe, ist die ganze Stadt geschmückt. In gefühlt jedem Laden hängt mindestens ein Narbonne-Trikot. Die, die Stadt ist heiß auf dieses Spiel. Und ich glaube, wenn der Bonner das verliert, wird der ein oder andere Spieler seines Lebens nicht mehr glücklich.
Das sind böse Worte. Also ich glaube, die werden wieder verlieren. Carcassonne gewinnt. Das ich sag 4+ für Carcassonne.
Ich glaube nicht, dass. Ich glaube, dass mit Verlieren kennen sie sich aus, mit den Handys angefangen.
Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Kommen wir zum zweiten Spiel, was nicht weniger interessant gewesen wäre. Périgueux verliert zu Hause 16-23 gegen Rouen. Rouen wird so ein bisschen ja, ihrer Favoritenrolle in Anführungszeichen gerecht und stehen jetzt im Halbfinale gegen Chambéry, richtig?
Genau. Etwas überraschend, Rouen hat ja letzte Woche noch, also das Wochenende davor, gab es dieses gleiche Duell ja schon mal zum letzten Spieltag. Da haben sie relativ klar verloren. Hier muss man zu dem Spiel immer sagen, ja, das Wochenende davor war Stadioneröffnung. Trotzdem überraschend, dass auf den letzten Spieltag 3000 Zuschauer mehr da sind als zum Viertelfinale. Dem einzigen Playoff-Spiel zu Hause, dem einzigen oder dem ersten Drittliga-Playoff-Spiel seit, naja, wie viele Jahrzehnten auch immer. Das Spiel entscheidet sich am Ende in der Verlängerung. Périgueux haben am Ende nochmal zwei gute kickbare Chancen verpasst, kassieren dann den Versuch von Rouen, der das Spiel entscheidet. Hätte auch anders ausgehen können, aber ja,
hätte Rouen Fahrradkette,
waren ne? über die Saison. Kannst du dir nichts von kaufen und Rouen waren in Fairness über die Saison ein Top-Team, während Périgueux sich so ein bisschen dahingeschlichen haben. Man ist für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Ich meine, ja, man kann jetzt natürlich meckern, es sind deutlich weniger Fans als im letzten Spieltag gewesen, wie auch immer, aber diese 4000 Fans, die jetzt da waren, sind immer noch 1800 Fans mehr, als ins andere Stadion überhaupt reingepasst hätten. Oder sogar noch mehr. Man ist für die nächsten Saisons gut aufgestellt. Der Kader wird sich, glaube ich, nicht groß auseinanderbrechen lassen. Von daher ist das ein Schritt in die richtige Richtung und da muss man einfach abwarten, glaube ich.
Wer auch abwarten muss auf den Aufstieg international, ist unser deutscher Nationalspieler Himmer. Michel startet, spielt 60 Minuten im Finale um die National 2 mit Nyon und verliert leider 10-19 gegen Rennes. Muss damit jetzt also in die Heimrelegation gegen Lagon, um den Aufstieg perfekt zu machen. Das Spiel konnte man auch verfolgen. Auf YouTube habe ich auch gemacht und ich musste sagen, das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Nyon leider so undiszipliniert, gelbe Karten. Ja, und dann lässt du Rennes ins Spiel kommen und die machen dann den Sack zu. Die wissen auch, wie man angreift, die wissen auch, wie man den Ball passt. Und ja, das ist leider bitter. Hätte mir da mehr für ihn gewünscht irgendwie. Man kennt sich ja auch, haben vor dem Spiel kurz telefoniert oder sogar etwas länger, fast eine Stunde. Und den Aufstieg hätte ich ihm gegönnt. Ist ja auch jemand, der, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auch noch mal einige Zeit in New York bleiben wird, der Verein sehr zufrieden mit ihm ist und da hätte so ein Aufstieg in die National natürlich perfekt gepasst, aber ich gehe davon aus, dass sie diese Heimrelegation gegen Longon gewinnen werden und ja, Daumen drücken, oder Marc?
Ja, weil sie sind ja auch am Spiel gut gestartet, sind 10-0 in Führung gegangen, haben dann, wie gesagt, das ein oder andere Problem gehabt. New York, ich meine, jetzt mal von allem anderen abgesehen. Natürlich war die deutsche Beteiligung einer der Hauptgründe sicherlich, weshalb die meisten dieser Seite der Grenze für Nyon gewesen sein dürften. Aber es ist natürlich auch für Nyon stehen die Chancen in den nächsten Jahren einfach recht gut. Nyon ist eine wohlhabende Stadt und eine vergleichsweise wohlhabende Stadt. Der Zuschauerschnitt ist in den letzten Jahren hochgegangen von 1200 in der ersten National 2-Saison auf mittlerweile, ich will nicht lügen, aber mindestens 1900, potenziell sogar über 2000. Das ist schon echt gut. Die Konkurrenz mit den Chamois-Niortais, die ja vorher noch in der zweiten Liga Fußball gespielt haben, haben die aufgehört zu existieren. Das heißt, nachdem sie schon zwangsweise in die 7., 8. Liga runterversetzt wurden, gibt es sie jetzt gar nicht mehr. Das heißt, es gibt in dieser nicht unbedingt armen Stadt noch das ein oder andere Unternehmen mehr, die Geld, oder Sponsoring-Gelder in den New York Rugby Club stecken könnten und sicherlich auch werden. Ich müsste lügen, wenn ich mich nicht auch ein kleines bisschen für Rennen freuen würde. Es ist immer schön, die Bretagne ein bisschen stärker vertreten zu sehen. In der dritten Liga haben sie auch vor 2 Jahren guten Job gemacht. Haben sicherlich nicht schlecht gespielt und waren sehr nah am Klassenerhalt dran. Aber ich würde auch sagen, ja, haben gute Chancen gegen Langon. Die übrigens Geld sammeln, falls ihr das Spiel auf YouTube verfolgen wollt, gibt es eine Spendenkampagne, wie auch immer, die Langon da organisiert. Also mal schauen, ob wir das Spiel tatsächlich verfolgen können. Aber ich denke auch, dass Niort dort gute Chancen hat. Es war jetzt aber schon wieder sehr weit ausgeholt. Aber ich glaube, dass Niort gute Chancen hat, gegen Langon zu gewinnen.
Niort plus 10, oder? Niort plus 10.
Oh, ganz so optimistisch bin ich nicht. Ich sage plus 2, aber das ist vollkommen egal. Einer reicht
ja. Ein Punkt reicht ja, ne? Ja. Habe ich schon mal gehört.
Mehr als mindestens. Ich glaube, das sind deine Worte.
Ein Finale spielt man nicht, ein Finale gewinnt man.
Wir sind gespannt, wir werden in jedem Fall an dieser Stelle nächste Woche darüber berichten. Und ansonsten...
Kurze Folge, kurz und knackig, 40 Minuten. Ich hoffe, ihr wollt euch trotzdem informiert. Und ansonsten bei Fragen und Kritik könnt ihr uns natürlich immer auf Instagram schreiben unter bleubrancrugby. Und unser E-Mail-Adresse info@bleubrancrugby.de, richtig?
Info@bleubrancrugby.de, genau.
Ja. Ja. Schreibt uns, wir freuen uns. Und letzte Wort hat wie immer Marc.
Ja. Bis dahin, guckt Rugby und wir sprechen nächste Woche drüber.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.